Wunderbar. Also erstmal hallo hier im Forum für Freiraum in der Schillerstraße. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und vielen Dank, dass ihr hier seid. Und wir werden euch ein bisschen was über unser Projekt, das Treibgut, erzählen.
Moment. Hallo auch an das Millionenpublikum davor, vor den, wie nennt man sie, Heimempfangsgeräten, Heimempfängern, mittlerweile vor dem Black Mirror.
Und genau, und von denjenigen, die da sind, kennt ihr das Projekt schon, habt ihr schon davon gehört oder ist es jetzt ganz neu für euch?
Okay, also hier gab es einen Blick auf die Internetseite, die ist auch nicht besonders aussagekräftig, deswegen versuchen wir hier kurz einen Abriss zu bieten, was wir machen mit Treibgut. Dabei wollten wir den kurzen Impulsvortrag, Input untergliedern in eine minimale Vorstellung, dass ihr wisst, wer wir sind. Eine kurze Projektbeschreibung sozusagen und dann würden wir mit euch, falls es Fragen gibt, gerne noch kurz in den Austausch gehen. Dafür sind jetzt etwa 30 Minuten angesetzt. Falls sich weiteres Gespräch entwickeln sollte, können wir auch noch länger zusammensitzen. Let's go. Wer bist du?
Ja, genau. Ich bin der Basti. Ich habe eigentlich Umweltingenieurwesen studiert und habe dann einen kleinen Umweg über die Gastro gemacht und bin dann letztendlich beim Treibgut gelandet.
Auffangbecken für Sozialfälle?
Sozusagen. Ich habe im Import-Export gearbeitet, das ist ja in direkter räumlicher Nachbarschaft vom Import-Export und habe das Projekt dann einfach durch die räumliche Nähe kennengelernt, fand das auch super, was da passiert. Und habe dann angefangen, einfach so frei ab und zu mal zu helfen, mal ein bisschen Material aufzubereiten, mal eine Transportfahrt zu machen, einfach mal drüben Kaffee zu trinken und mit den Jungs zu quatschen. Genau, und dann 2019 war dann der Moment, wo der Transporter vom Treibgut kaputt gegangen ist. Und ein Lager ohne Transporter ist natürlich ein bisschen schwach. Deswegen hatten wir das Glück, dass unser Nachbar, ein Schrotthändler, uns einen Transporter vor die Tür gestellt hat und hat gesagt, okay, wenn ihr wollt, könnt ihr den kaufen. Dann haben der Boris und der Jonite uns gefragt, es war noch ein anderer Kollege, der heute nicht da ist, der dann auch immer mitgeholfen hat, ob wir uns zusammen den Transporter kaufen wollen, weil nicht genügend Kohle da war. Und das war dann so der Einstieg, der feste Einstieg in das Projekt. Genau, und seitdem, also seit 2019, bin ich jetzt da fest mit dabei. Und wer bist du so?
Ich bin so Boris Maximowitsch, heiße ich. Ich komme aus der bildenden Kunst eher und bin sonst jobtechnisch viel in Galerien, Museen, Theatern unterwegs, habe aber mit meinem Kollegen, der heute leider auch nicht da sein kann, dem Jonite Kodabakshi, 2014, 2015 angefangen, erstmal über eine Idee nachzudenken, nämlich, oder eher so die Fragestellung, ganz simpel, wie kann man Materialien, die im Container landen, auf eine sinnvolle Art und Weise auffangen, um sie weiterzugeben. Und das war also dieser simple Gedanke, mit dem wir schwanger gegangen sind, natürlich auch, weil wir in diesen Häusern, in diesen Kulturinstitutionen viel gearbeitet haben, in denen man einfach nicht nur sieht, sondern auch dafür verantwortlich ist, wie mit den Materialien umgegangen wird. Daraus hat sich diese Idee langsam entwickelt, da eine systemische Leerstelle zu füllen, die wir gesehen haben, weil wir selber auch die ganze Zeit entweder künstlerisch oder handwerklich einen Materialbedarf, einen Materialverschleiß haben. Und genau, dann hat es sich soweit ergeben, dass wir an einen Raum gekommen sind im Kreativquartier, in dem wir auch immer noch sind, und dort mit Hilfe des Kulturreferats starten konnten, diesen Ansatz irgendwie auszuprobieren. Das war am Anfang eben sehr, sehr klein und erstmal sehr experimentell, würde ich mal sagen. Das heißt, wir haben langsam versucht, überhaupt an Materialien, die uns so angeboten wurden, ranzukommen, die zu transportieren, hin und her, erstmal im näheren Freundeskreis und der sonstigen Vernetzung, der sonstigen Bubble irgendwie, dass diesen Ort, der ungefähr 150 Quadratmeter hat, den zu nutzen als gemeinsamen Fundus. Und das heißt, seit 2015 etwa hat sich das dann bis 2019, wo eben Basti und dann auch der Flo eingestiegen sind, doch zu einem zu einem Art kleinen Betrieb entwickelt, der erstmal ja eigentlich einen ganz großen, also immer noch auch einen ganz großen gemeinnützigen Anteil hat, so dass wir ehrenamtlich bis jetzt für die Sache gearbeitet haben, einfach weil es Sinn macht. So, also so simpel, die Materialien werden weggeschmissen, man kann sie wiederverwenden, genauso wie bei Essen, das im Container landet, aber noch gut ist. Da ist einfach klar, why not? Es gibt nichts, was dagegen spricht, aber wie genau man das umsetzt, das mussten wir eben erstmal rausfinden oder sind immer noch dabei, das rauszufinden. Jetzt dieses Jahr haben wir uns gerade noch zum Abschluss endlich mal gegründet, offiziell als GUG. Das ist eine gemeinnützige Unternehmensgesellschaft oder Unternehmer? Unternehmens.
Unternehmergesellschaft.
Ach, tatsächlich. UnternehmerInnengesellschaft. Dann, das heißt, wir haben jetzt doch, obwohl wir große Feinde der Bürokratie sind, irgendwie eine offizielle Form, die wichtig ist, um überhaupt handlungsfähig zu sein, wirklich. Magst du eben über den aktuellen Stand ein bisschen erzählen oder vielleicht erstmal...
Was macht der Betrieb eigentlich ganz
genau? Ja, genau.
Das, was macht
nicht nur bla, bla,
das sollten wir Konzept, vielleicht auch ganz bla, kurz bla. Erzählen. Ja, wie gesagt, es ist ganz simpel. So, Treibgut kommt ja hauptsächlich aus dem Kunst- und Kulturbereich und in diesem Bereich, der ist natürlich sehr materialintensiv, also es gibt viele Ausstellungen, Veranstaltungen, Filmsets und so weiter, die einfach Material brauchen, damit sie stattfinden können. Diese Materialien werden in der Regel neu gekauft, dann für die Veranstaltung verwendet. Und nach der Veranstaltung oder nach dem Zeitraum der Nutzung aufgrund von teurem Lagerraum oder keinem vorhandenen Lagerraum einfach weggeschmissen. Und das sind in der Regel einfach Materialien, die noch in sehr gutem Zustand sind, sind auch sehr hochwertige Materialien. Und das ist einfach ein Jammer, dass die dann im Container landen, weil eben, wie der Boris vorher schon gesagt hat, auf der anderen Seite in der freien Szene, in der Subkultur, ein großer Bedarf an Materialien herrscht und in der Regel kleine Budgets vorhanden sind. Deswegen füllen wir eben da diese Lücke, dass wir diese Materialien von den großen Häusern, wo eben das Geld da ist, da das mit öffentlichen Mitteln finanziert wird, umverteilen zu kleinen Projekten. Also im Prinzip kann jeder zu uns kommen, das ist nicht auf Kunst und Kultur beschränkt, sondern alle Leute, die Material brauchen für ihre Ideen und Projekte, die können bei uns vorbeikommen und sich diese Materialien für einen sozial variablen Unkostenbeitrag, nennen wir das, holen. Wir passen sozusagen unsere Preise immer an die Budgets von den Leuten an und versuchen so, möglichst viele Projekte zu ermöglichen mit dem Material oder zu unterstützen. Und das ist tatsächlich, also wir kriegen das oft rückgemeldet, ja, oft die einzigste Möglichkeit für Leute, ihre Projekte umzusetzen, wenn die materialintensiv sind, weil der Neukauf einfach viel zu teuer wäre. Oder sie dann halt quasi ehrenamtlich das Projekt umsetzen würden und alles Geld nur für Material ausgeben würden. Genau, also das ist so der eine Teil, dass wir eben versuchen, mit diesen Materialien Kunst- und Kulturprojekte zu fördern.
Dann das andere Offensichtliche ist ja der ökologische Anteil, ganz klar. Das genau. Ganze Material, das eben nicht in der Tonne landet, muss dementsprechend auch nicht neu produziert und verkauft werden, sondern kann bei uns mitgenommen werden als erstmal Müll, in Anführungszeichen. Also sobald es bei uns landet, ist es kein Müll mehr. Das ist auch eigentlich eine reine Definitionssache. Also damit kann man sagen, man spart, da sind wir jetzt gerade so dran, uns vorzutasten in Richtung CO2-Rechnungen und so weiter. Also das ist dann eben so ein bisschen der bürokratische Anteil, der weiter auf uns zukommt, dass wir überhaupt das, was wir die ganze Zeit schon machen, auch einfach in Zahlen festschreiben, umrechnen. Also das heißt, dass man, je nachdem wie man das rechnet, aber natürlich bei einer Theaterlatte oder beim Kantholz, das bei uns landet und wir es wieder rausgeben, spart man schon den kompletten CO2-Wert dieser Latte ein. Und wenn diese Latte dann irgendwie zu uns auch nochmal zurückgeht und dann wieder rausgeht und dann also es wirklich so einen Kreislauf bildet, dann kommt man eben auch mit dem Haufen Müll schon relativ weit.
Ja, genau. Also wir versuchen dann eben auch den Leuten mitzugeben, wie man mit diesen Materialien am besten arbeitet, sodass man sie auch gut wiederverwenden kann. Also wir beraten auch die Leute, die zu uns kommen, versuchen ihnen halt so mitzugeben, wie man möglichst nachhaltig mit diesen Ressourcen umgeht. Sagen ihnen auch immer, worüber viele sich auch keine Gedanken machen, ja, was passiert denn nach eurem Projekt mit den Materialien? Habt ihr euch darüber schon Gedanken gemacht? Und ihr könnt es dann auch gerne wieder zu uns zurückbringen. Und so entstehen halt wirklich konstant irgendwie Materialkäufe und Materialien zirkulieren die ganze Zeit und werden halt wirklich mehrfach verwendet, weil so eine Theaterlatte zum Beispiel, wenn da ein paar Schraublöcher oder ein paar Kleckser Farbe drauf sind, ändert ja nichts daran, dass sie trotzdem noch funktioniert als Baumaterial. Und genau, eben diese Bewusstseinsbildung für nachhaltige Produktionen ist auch ein großer Teil, den wir machen. Weil ja, je mehr Wissen in dem Bereich da ist, desto mehr Ressourcen können wir einsparen und eben CO2 einsparen und einfach nachhaltiger wirtschaften sozusagen. Wenn der Begriff wirtschaften, der passt jetzt hier nicht so ganz, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, wir sehen uns ja auch nicht als Händler, das Projekt ist eben erstmal nicht kommerziell angelegt, deswegen sind wir gerade auch auf dem Stand, dass wir dringend Förderung suchen, sind mit der Stadt im Gespräch, mit verschiedenen Stiftungen und hoffen, dass wir im kommenden Jahr so finanziert werden, dass es möglich ist, dieses Projekt eben auch in einem größeren Maßstab umzusetzen. Und dann kann man, ab einer gewissen Dimension kann man wirklich, dann ist es nicht nur eine ideelle Sache, die man da macht, sondern dann irgendwann kommt man auch zu einem Impact. Wir haben jetzt irgendwie hochgerechnet, haben wir im vergangenen Jahr etwa 50 Tonnen verschiedene Materialien in unseren Raum reingeschmissen und von dort wieder rausgeschoben. Das ist eigentlich schon immens für diesen kleinen Laden, den wir da haben. Also es ist wirklich irgendwie viel los. Und wenn man das hochskaliert auf eine Lagerhalle mit 1000 Quadratmeter oder so, dann könnte das eben ein Ansatz sein, der in der Dimension von einem Baumarkt komplett nachhaltig ein zirkuläres System darstellt.
Kurze Zwischenfrage, wir reden die ganze Zeit über Materialien. Was sind denn das überhaupt für Materialien? Das wäre vielleicht ganz interessant.
Ja, okay. Willst du selber beantworten?
Ja, beantworte ich meine Frage
selber.
Nee,
oder wir machen Ping-Pong.
Okay, fang an.
Theaterlatte.
Bam. MDF.
Molton.
Bühnensamt.
Bühnensamt?
Bühnensamt.
Bühnensand? Nee, haben wir nicht. Bühnensand haben wir nicht. Mesh.
Ja, okay. Ich glaube, wir kürzen das Ganze ab. Es sind jedenfalls halt alle möglichen Werkstoffe
Plexiglas,
aus Holz.
Plexiglas,
ganz wichtig. Holz, Metall, Textilien so grob überrissen. Und wir beschränken uns dabei halt wirklich auf die reinen Konstruktionsmaterialien. Wir nehmen jetzt keine Möbel auf oder Requisiten oder ganze Bühnenbilder oder Kostüme oder sowas, sondern wir versuchen wirklich aufgrund unseres kleinen Lagerraums Materialien aufzunehmen, die möglichst vielseitig dann wieder einsetzbar sind. Ebenso Grundkonstruktionsmaterialien wie Latten, Platten, Bretter, Balken. Wenn wir jetzt ganze Bühnenbilder angeboten bekommen, dann zerlegen wir die meistens, was eigentlich schade ist, aber die sind einfach zu groß und zu speziell. Die würden uns halt den Lagerraum sofort zustellen und wir könnten andere hochwertige Materialien, die viel vielseitiger einsetzbar sind, nicht mehr aufnehmen. Ja, dann auch Metall gibt es auch, Pipes, Blech, Alu, alles Mögliche. Das ist noch so ein bisschen wild, unsere Metallecke, aber das werden wir auch noch hinkriegen. Dann eben auch so Bastelbedarf, sowas wie Forex oder Kappa oder Kartonagen.
Genau, Künstlerbedarf tatsächlich ja. Auch einige Sachen im Verleih, die jetzt nochmal ein bisschen Unterschied machen. Zum Thema Verleih gibt es Alarm. Ein bisschen Unterschied zu den sonstigen Verschleißmaterialien versuchen wir dann eben Sachen, die oft genutzt werden, einfach günstig zu verleihen. Das sind besonders die Sockel gehen gerade gut, viele Sockel. Wir konnten den alten Sockelfundus aus der neuen Pinakothek übernehmen. Der steht jetzt bei uns und wird weitergegeben, einige Vitrinen,
Bilderrahmen,
ganzes Regal. Also es gibt so Verschiedenstes und alle Leute, die ja irgendwie künstlerisch oder auch handwerklich tätig sind, die finden am besten eigentlich bei uns Sachen, wenn sie zu uns kommen, bevor die Projektplanung ganz exakt gemacht wird. Also viele Leute kommen auch, um sich erstmal inspirieren zu lassen von verschiedenen Materialien, die schon da sind und das auch zum Thema Bewusstseinsarbeit, das versuchen wir immer ein bisschen mit anzustoßen, zumindest soweit es diesen Spielraum gibt, dass man stärker davon ausgeht, was schon da ist. Und damit versucht zu arbeiten, als eine Planung vom Reißbrett zu machen und sich dafür dann die Materialien, kostet es, was es wolle, von sonst wo liefern zu lassen. Manchmal geht es nicht anders, also geht mir bei meinen künstlerischen Arbeiten auch so, da muss es halt das spezielle Material sein, das spezielle Holz oder wie auch immer, oder der Bilderrahmen mit dem Format. Wenn man andersrum rangeht und noch ein bisschen offener ist, kann man aber eben viel, viel stärker vorhandene Materialien mit einbeziehen. Und genau, umso größer unser Fundus ist und der wächst stetig. Wir quillen über und haben schon weitere weitere Flächen in der näheren Umgebung okkupiert. Genau, umso größer der Fundus ist, umso mehr Möglichkeiten hat man natürlich auch aus diesem Fundus jedwede Dinge zu produzieren.
Ja, genau, eben Raum ist ja ein ganz großes Thema. Im Forum für Freiraum geht es ja eben genau um die Aktivierung von Räumen. Und wir sind da auch ständig quasi am Suchen nach größeren Räumlichkeiten. Eben und auch diese zur Verfügungstellung von dem Raum vom Kulturreferat an uns war überhaupt der Startpunkt von diesem Projekt. Also ohne den Raum hätte das Projekt gar nicht starten können. Nee. Und eben und aus diesem kleinen Raum, was sich jetzt da in diesen Jahren schon entwickelt hat und noch entwickeln wird, ist halt schon eine tolle Entwicklung. Also das, was das Projekt jetzt in den letzten 1,5, 2 Jahren an Fahrt aufgenommen hat und was wir für Ideen haben und was jetzt auch langsam für Rückhalt aus der Stadt kommt, die auch langsam kapiert, was dieses Projekt eigentlich für die gesamtgesellschaftlich bieten kann. Ja, ist es eben ganz wichtig, solche Räume zu haben. Und unser Ansatz war dann eben in der Not einfach, wenn irgendwelche Flächen, überdachten Flächen in der Nähe auf dem Kreativquartier frei waren, dass wir einfach, wenn wir zu viel Material hatten, dass wir einfach Material hingestellt haben und gesagt haben, okay, wenn der Raum jetzt nicht genutzt wird, dann nutzen wir ihn jetzt halt einfach, weil wir ihn dringend brauchen und weil die Materialien halt sonst im Container landen würden.
Und andererseits, genau, wir haben jetzt eben speziell den Bedarf an Fläche für Materialien. Es gibt aber generell in der Gesellschaft einfach auch den Bedarf an Raum für Leben. Und das ist einfach eine Riesenschweinerei, wie Flächen halt nicht vergeben werden und irgendwie bekackte Spekulationsgeschichten ablaufen. Und genau, wir versuchen in der Hinsicht zumindest irgendwie so kleine Moves, Flächen zu besetzen mit der Macht des Materials. Wollen aber generell unser Projekt eben eigentlich weniger als eine krasse Gesellschaftskritik oder so ausführen, sondern eher als eine naheliegende Initiative, als einen konstruktiven Vorschlag wollen wir das sehen, wie man Systeme etablieren kann, die eben ein bisschen abwegig vom oder abseits vom gewohnten Kommerz funktionieren. Und es gibt ja auch schon zig Ansätze in die Richtung, also selbst irgendwie sowas wie eBay Kleinanzeigen für Haushaltsgegenstände ja oder alles Mögliche, was man da findet, ist ja mittlerweile eine etablierte Plattform und so wollen wir eben regional einfach einen Beitrag dazu leisten, dass eben der Umgang mit Materialien anders wird. Und überregional arbeiten wir aber auch in Verbindung mit anderen Initiativen, die ähnlich arbeiten wir zusammen und haben uns da jetzt speziell in den letzten 2 Jahren formiert zu einem Netzwerk. IFM heißt das, Initiativen für Materialkreisläufe. Da versuchen wir in Richtung von einer Verbandsgründung zu arbeiten, um eben auf Bundesebene da auch die Möglichkeit zu haben, politische Arbeit zu leisten und mit in Gesetzgebungsprozesse mit reinzukommen, weil nämlich auch so ein Punkt, es ist am Ende, also es ist super simpel, was wir wollen, aber die Ausführung ist dann doch wieder kompliziert, weil es gibt ja eben auch dann Gesetze, die zum Beispiel verbieten, dass Dinge, die als Müll deklariert werden, an Leute noch weitergegeben werden. Die müssen weggeschmissen werden. Also viele Institutionen, auch mit denen wir zusammenarbeiten, bewegen sich gerade noch in so einer Grauzone. Ist eigentlich nicht so ganz legal, dass die überhaupt Material an uns weitergeben. Ähnlich auch auf den Wertstoffhöfen hier so Sachen. Man bringt da seinen Schrott hin, sieht irgendwie eine coole Lampe, die man gern mitnehmen will, darf man aber nicht, weil die Sachen als Müll deklariert sind und deswegen müssen die dort entsorgt werden. Und das sind so Punkte, das ist einfach ein völliger Bullshit, meiner Meinung nach. Und da muss man aber an die Gesetzgebung ran. Das versuchen wir eben mit der IFM. Konnten dieses Jahr auch an der Documenta 15 teilnehmen mit der IFM, da auch für solche Geschichten in einem Ausstellungsformat und verschiedenen Talk-Formaten da Aufmerksamkeit einfach drauf zu lenken. Und ja, ich sehe es aber ganz positiv. Also wir stecken in einem gesellschaftlichen Wandel und ja, den wollen wir gerne mit begleiten.
Ja, auf jeden Fall. Und also falls ihr Fragen habt, ihr könnt gerne jederzeit irgendwie fragen, gebt kurz ein Zeichen, dann bringe ich euch das Mikrofon, damit auch die Leute daheim vor den Bildschirmen hören, was ihr fragt oder wie wiederholen die Frage. Also nur generell, weil es ist viel Input und es kann ja sein, dass in der Zwischenzeit mal irgendwie ein Fragezeichen auftaucht.
Genau, das können wir jetzt, würde ich auch sagen, jetzt haben wir lang genug irgendwie rummonologisiert, können wir einfach sagen, wenn ihr Lust habt, irgendwas nachzufragen, dann jetzt, sofort.
Ich kann auch schreien. Nee, also wie frage ich dann dieses Material an? Wie läuft dieser Prozess? Muss ich euch eine Mail schreiben? Kann man einfach vorbeikommen, so öffnungszeitenmäßig oder...
Das ist eine gute Frage, das wollte ich eh noch sagen. Also ja, wir haben Öffnungszeiten und zwar Dienstag und Donnerstag von 12 bis 18 Uhr kann man einfach bei uns am Lager vorbeikommen. Das würde ich eigentlich auch empfehlen, weil da kriegt man einfach sofort einen Eindruck, was für Materialien da sind und ja, kann dann einfach direkt entscheiden, ob das in Frage kommt oder nicht. Aber natürlich gibt es auch die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben. Die E-Mail-Adresse ist mail@treibgut-lager.de und kann man einfach generell mal nachfragen, wenn man irgendwie spezielle Sachen sucht oder vielleicht von außerhalb kommt und nicht die Möglichkeit hat, zu den Öffnungszeiten zu kommen und nicht umsonst in die Stadt fahren will oder sowas, gibt es diese Möglichkeit natürlich auch. Und um auch so einen generellen Eindruck von den Materialien zu bekommen, haben wir auch unsere Social-Media-Seiten. Speziell jetzt auf Instagram posten wir immer wieder Materialien, die so neu reinkommen. Versuchen die auch mit Maßen und Stückzahlen und Massen anzugeben, damit man vielleicht gleich abschätzen kann, ob das für einen in Frage kommt oder nicht. Die Insta-Seite ist treibgut.lager.muck. Falls das jemand interessiert, einfach mal draufschauen. Und hier gibt es noch eine weitere Frage. Ich hoffe, das hat das jetzt... Okay.
Ja, ich wollte fragen, ob ihr bei euch die Möglichkeit habt, Materialien auch zuzuschneiden, dass man tatsächlich nur mitnehmen muss, was man braucht, oder muss man das dann mitnehmen, zuschneiden und dann die Reste wieder zurückbringen?
Die Frage taucht oft auf. Das ist bis jetzt noch nicht möglich. Wir machen manchmal einen Transportschnitt, dass man irgendwie eine übergroße Platte dann doch halbiert irgendwie in einen PKW reinkriegt. So sieht es im Moment aus. Soll aber voraussichtlich, also sobald wir räumlich anders aufgestellt sind, dann würden wir da schon auch gern die Möglichkeiten schaffen, dass wir da zumindest grob irgendwie Dinge soweit zuschneiden können, dass man nicht mehr so viel Arbeit damit hat. Wir werden das aber wahrscheinlich nicht ganz so ausgeprägt machen, wie es in einem Baumarkt üblich ist, weil das sprengt unsere Kapazitäten. Sonst... Da wir aber die meisten Materialien in sehr unterschiedlichen Dimensionen auch da haben, ist oft der Ansatz, dass man wirklich nach einem, also wenn es jetzt darum geht, eben wieder typisches Beispiel, eine Holzlatte, man braucht 5 Stück mit 95 Zentimeter, dann kann man bei uns rumschauen und wir haben etliche Stapel mit genau diesen Abschnitten da, wo man dann 5 Stück mit 98 Zentimeter vielleicht bekommt und dann noch ein Stück abkappen muss. Genau, also solange wir noch nicht den Zuschnitt machen können, versuchen wir immer durch die Suche nach den richtigen Dimensionen eben auch möglichst viel Müll dann wieder zu vermeiden oder die Materialien noch bestmöglich zu nutzen. Ja, ja.
Ja, genau, das ist ja auch quasi so ein Ansatz, den wir nicht machen wollen, so ein subtraktives Verfahren, quasi wenn man jetzt 5 Laufmeter Latte braucht, aber eigentlich nur 1 Meter Stücke, dass man dann nicht eine 5 Meter lange Latte nimmt, die von der Wertigkeit ja viel höher ist als 5 kleine Stücke und die dann klein schneidet in 1 Meter Stücke, sondern wir schauen halt dann, okay, haben wir vielleicht passende Stücke, damit halt diese 5 Meter Latte möglichst lang bleiben kann und halt da Verwendung findet, wo halt eine 5 Meter Latte gebraucht wird. So eigentlich ganz einfach. Oder auch wenn jetzt jemand nur kleine Stücke von einer Platte braucht, dass man nicht eine große Platte nimmt und die in kleine Stücke hackt, sondern einfach schaut, ob vielleicht passende kleine Stücke vorhanden sind. Eigentlich auch eine logische Sache. Dafür ist natürlich in dem Baumarkt keine Zeit. Und kleine Stücke werden in dem Baumarkt sowieso auch nicht aufgehoben, sondern die wandern natürlich direkt in Container. Und wir versuchen wirklich, ja, so viele Materialien wie möglich wieder in den Kreislauf oder zu bringen oder einer Nutzung zuzuführen. Unsere letzte Station ist so eine Verschenkkiste, die vor der Tür steht. Da stehen halt dann so Zeug drin, was man sich einfach abholen kann. Da kann man auch immer vorbeikommen, die steht immer da. Da findet der eine oder andere vielleicht auch noch sein Brettchen für irgendwas zum Unterlegen oder so. Und ja, zum Wertstoffhof fahren wir wirklich ganz selten. Also wir leben dieses Müllvermeidungsprinzip wirklich.
Und müllen uns dafür selbst zu, ja. Dazu muss man vielleicht auch noch sagen, genau, wenn man zu uns kommt, ist der, jetzt ganz pragmatisch gedacht, der große Vorteil natürlich, also erstens ideologisch ist es alles recyceltes, wiederverwertetes Material. Zweitens, man zahlt etwa nur ein Drittel vom Neupreis, das ist so unser Ansatz und von da sind wir eben sozial flexibel und versuchen auf das Budget einzugehen. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist für manche Leute dann, wenn man in einem Produktionsprozess steckt, dass man sich verhältnismäßig viel Zeit bei uns nehmen muss, um eben das richtige Material zu finden. Das muss man mit einkalkulieren.
Ja, genau. Eben, das ist einfach ein anderer Produktionsprozess. Es braucht einfach mehr Zeit mit gebrauchten Materialien zu arbeiten, weil man dann halt eben nicht von einer bestimmten Stückzahl einfach so und so viel bestellt, sondern man muss halt sich überlegen, wie man diese Stückzahlen dann zusammenkriegt mit den Materialien, die halt vorhanden sind. Dafür sind sie halt günstig. Also
deshalb, Pros und Cons.
Genau. Ja, was gibt es sonst noch? Gibt es sonst noch Fragen? Du hast auch noch eine Frage?
Macht ihr irgendwelche Einschränkungen, für welche Projekte Menschen sich bei euch Sachen holen können? Also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt ein Regal für die Küche bauen möchte oder so, könnte ich mir dann auch Sachen holen oder ist es eher für so Kunst- und Kulturprojekte?
Also wir sind ausgerichtet auf Kunst- und Kulturproduktion, aber der Laden ist überhaupt nicht exklusiv. Also jeder kann vorbeikommen und egal für welches Projekt, wir geben die Sachen gerne weiter. Einfach so. Aber von der Auswahl her sind wir in die Richtung orientiert. So. Nee, aber das wollen wir auch ganz klar so definieren, dass es natürlich, dass da jeder Zugang zu hat und wir niemanden ausschließen wollen. Jo, wenn es jetzt keine weiteren Fragen noch gibt, dann können wir es mal gut sein lassen.
Da wollte ich noch ganz kurz was dazu sagen. Also es ist ja auch so, theoretisch können ja auch kommerzielle Produktionen, die eigentlich genügend Budget haben, für Materialien zu uns kommen. Und das ist natürlich auch gut, wenn die mit gebrauchten Materialien arbeiten, weil eben aus Sicht der Nachhaltigkeit macht es Sinn. Ist natürlich dann sozusagen ein bisschen unfair gegenüber Produktionen, die halt nicht so viel Budget haben, für die wir eigentlich da sein wollen. Und das regeln wir dann so ein bisschen über unser Preissystem, dass halt dann kommerzielle Produktionen oder eben Leuten mit mehr Budget, die zahlen dann tendenziell einfach ein bisschen mehr. Und somit kann man halt querfinanzieren, dass Projekte mit wenig Budget halt die Materialien möglichst günstig bekommen. So vom Ansatz her soll das funktionieren. Genau. Also eben alles sozial ausgerichtet und Ja, wir arbeiten natürlich auch nicht gewinnorientiert.
Deswegen also, sind wir auch so arme Schlucker.
Genau, deswegen laufen wir auch so rum. Nicht mal. Also wir haben da, wir wollen einfach nur quasi unsere Arbeitszeit fair bezahlt haben und uns nicht irgendwie bereichern an diesem Laden, sondern wir haben da schon einen sehr ideellen Ansatz. Und ja, wir freuen uns, wenn der auch genutzt wird. Also gleich mal Aufruf an alle, die jetzt auch von dem Bildschirm daheim sitzen, kommt vorbei. Ist echt ein lustiger Laden. Es gibt Kaffee. Kann einfach Kaffee. Ein bisschen rumhängen, sich unterhalten. Also ist alles ganz easy going und wir helfen, wo wir können.
Genau. Ja, danke, dass ihr vorbeigekommen seid. Danke, dass Sie vor den Geräten zu Hause eingeschaltet haben. Und danke an den Freiräumen.
An das Bündnis Freiräumen, genau.
Danke.
An das Bündnis Freiräumen, dass sie eben dieses Forum für Freiraum organisiert haben. Tolle Geschichte. Also ich bin echt auch beeindruckt, was das hier wieder für eine Zwischennutzung ist mit 6000 Quadratmeter Fläche. Und eben ein Jammer, wenn die nicht bespielt wird. Und deswegen Big Ups an das Bündnis für Freiraum, für Bündnis Freiräumen, ich komme durcheinander, dass sie diese Veranstaltung auf die Beine gestellt haben.
Juhu! Yeah. Gut, Mahlzeit.
Okay, wenn es jetzt sonst keine Fragen mehr gibt, würde ich sagen, beschließen wir es für heute, oder?
Amen.
Amen. Ciao.